Deutschlandfunk. Umwelt und Verbraucher.
Dass diese Sache mit dem Klimaschutz möglicherweise wichtig sein könnte für die Menschheit, das hat sich inzwischen offenbar herumgesprochen. Heute protestieren jedenfalls wieder weltweit junge Menschen für einen besseren Klimaschutz. Mehr dazu gleich. Außerdem geht es heute bei uns um das Klimapaket der Bundesregierung, das gerade in Teilen vom Bundesrat gestoppt wurde. Es geht um den Ausbau der Windenergie, um die UN-Klimakonferenz in Madrid und um braune Tendenzen in der Umwelt- und Naturschutz. Szene. Und im Verbrauchertipp geht es heute um Wintergemüse. Mein Name ist Stefan Römermann. Hallo und herzlich willkommen bei Umwelt und Verbraucher. Lange, lange wurde in der Bundesregierung um einen Kompromiss gerungen. Dann kam es endlich, das große Klimapaket. Von dem manche Kritiker allerdings sagen, es sei doch eher ein kleines Klimapäckchen. Heute sollten die Regeln eigentlich vom Bundesrat verabschiedet werden. Doch der hat gerade Teile des Klimapakets gestoppt. Dazu die Frage an Theo Gers in unserem Hauptstadtstudio. Welche Teile waren denn das jetzt konkret?
Naja, unsere Hörer haben es ja gerade schon teilweise in den Nachrichten gehört, Herr Rümmann. Es geht um die Steuergesetze, also die Gesetze überall da, wo die Länder Einnahmeverluste haben werden. Also wir reden über verbilligte Bahntickets für Fernreisen, da sollte ja die Mehrwertsteuer gesenkt werden. Wir reden über die erhöhte Pendlerpauschale ab dem 21. Kilometer, die man von der Steuer absetzen kann. Und wir reden über die steuerliche Förderung der Gebäudesanierung, wo man in 3 Jahren bis zu 40.000 Euro Steuern sparen kann, wenn man sein Haus auf Vordermann bringt. All das liegt jetzt erstmal auf Eis und da wird jetzt der Vermittlungsausschuss angerufen, heißt übersetzt, es wird sportlich, ob das wie geplant zum 1. Januar in Kraft treten kann.
Warum sind denn diese steuerlichen Regeln so umstritten? Geht es da nur ums Geld, sprich darum, wer es am Ende zahlen muss?
Ja und nein, den Ländern geht es einmal in der Tat um Geld. Was jetzt gestoppt wurde, würde nach ihren Rechnungen die Länder 560 Millionen und die Kommunen 130 Millionen Euro im Jahr kosten. Da verlangen sie vom Bund einen Ausgleich. Aber es geht einigen Ländern auch um mehr, vor allem die Grünen, die ja in 10 Ländern mitregieren, würden gerne mehr rausholen in Sachen Klimaschutz. Die Frage ist jetzt nur, ob es dazu kommen kann bzw. kommen wird, ob also beim Klimapaket noch nachgebessert werden kann. Denn 3 andere wichtige Gesetze sind im Bundesrat heute durchgegangen, weil sie eben nicht zustimmungspflichtig sind. Die können jetzt in Kraft treten. Das ist einmal das Klimaschutzgesetz, das bekanntlich regelt, welcher Sektor muss wie viel CO2 bis wann einsparen. Zweitens das Gesetz über den umstrittenen, weil ja angeblich zu niedrigen oder tatsächlich zu niedrigen CO2-Preis von anfangs 10 Euro. Auch das kommt jetzt. Und drittens das Gesetz über die Flugticketsteuer. Das heißt, Flüge werden teurer. So, und jetzt besteht da ein politischer Zusammenhang, der aufgebrochen wurde, weil man eben die einen Gesetze zustimmungspflichtig gemacht hat, andere nicht. Und Winfried Kretschmann, der baden-württembergische Ministerpräsident, hat dazu gerade gesagt:
Sie zeigen aber auch den inneren Zusammenhang. Darum muss man das letztlich gemeinsam besprechen. Und es wäre nun klug gewesen, beide Gesetze in den Vermittlungsausschuss zu bringen, dann hätten wir da ein ordentliches und klares Verfahren gehabt. Jetzt wird das alles ein bisschen schwierig.
Ja, jetzt wird es schwierig, weil jetzt im Grunde nur über die Steuergesetze geredet werden kann, Herr Römermann. Und streng genommen ist dann wenig Verhandlungsmaße im Topf, um zu einem Kompromiss zu finden. Deshalb wird es knapp.
Abseits vom Bundesrat geht es heute in Berlin auch massiv um den Ausbau der Windenergie. Unter anderem haben sich dort die Windkraftbranche und die Ministerpräsidenten der norddeutschen Bundesländer geäußert. Worum ging es denen denn?
Ja, in der Tat, Herr Römermann, hier war einiges los in Berlin heute Vormittag in Sachen Windindustrie. Es geht um die aktuelle Krise in der Windindustrie und bei der Windkraft. Und Stefan Weil, der niedersächsische Ministerpräsident, hat heute ganz klare Forderungen aufgestellt.
Die klare Erwartung an den Bundeswirtschafts- und Energieminister ist, dass er jetzt einen Plan auf den Tisch legt. Wir brauchen einen verlässlichen, einen belastbaren Plan, wie die Bundesregierung die Erneuerbaren ausbauen will und wie insbesondere auch im Windenergie die akute existenzielle Krise überwunden werden soll.
Ja, existenzielle Krise, Herr Römermann, die Fakten sind ja bekannt. 40.000 Jobs weg, allein in den letzten 3 Jahren. Das ist doppelt so viel, wie zum Beispiel in der Kohleindustrie noch überhaupt arbeiten, also in der Braunkohlewirtschaft. Windausbau, Windkraftausbau um 80% eingebrochen allein in diesem Jahr und das vor dem Hintergrund, dass wir eigentlich bis 2030 65% Erneuerbare im Stromsektor haben wollen, passt nicht zusammen und da gibt es eine ganze Reihe von Forderungen.
Tja, wie soll denn der Ausbau der Windkraft jetzt wieder Fahrt bekommen? Was ist da nötig?
Also worum es allen geht, egal ob es um die Windindustrie geht oder um die 5 norddeutschen Ministerpräsidenten, alle wollen die starre 1000 Meter Abstandsregel. Die muss weg. Sie wollen mehr Flächen für Windräder, die zum Beispiel auch durch Funkfeuer, veraltete Funkfeuer der Bundeswehr blockiert sind. Da sollen die Abstände kleiner werden. Sie wollen ein vereinfachtes Repowering. Das heißt, dort, wo an bestehenden Standorten alte gegen neue, höhere Windräder ausgetauscht werden in den nächsten Jahren, dort soll nicht ein komplett neues Planungsverfahren durchgeführt werden müssen. Sie wollen mehr Anreize für Gemeinden, um die Akzeptanz zu erhöhen. Artenschutzkonflikte sollen gelöst werden, vieles mehr. Und es geht eben auch um Jobsicherung, denn der Chef von Enercon, einem der größten deutschen Windenergiehersteller, der hat heute gesagt, ohne deutsche Herstellertechnik wird das Ganze mit der Energiewende nicht funktionieren. Und wenn wir so weitermachen, dann ist hier Tabula Rasa in der Branche.
Informationen waren das von Theo Gers aus unserem Hauptstadtstudio. Vielen Dank nach Berlin. Freitags ist inzwischen der fast schon klassische Tag für Klimademos. Fridays for Future lassen grüßen. Heute, kurz vor Beginn der UN-Klimakonferenz, wird wieder weltweit protestiert. Über 2400 Demonstrationen in 157 Ländern sind angeblich angemeldet. In Deutschland gehen die Proteste jetzt gerade langsam los. In Australien ist man dagegen schon etwas früher aufgestanden. Schließlich ist das Land uns ja auch ein paar Stunden voraus. Lena Bodewein berichtet.
Vor der Zentrale der Regierungspartei in Sydney fordern die Demonstranten Klimagerechtigkeit, und zwar jetzt. Sie wollen sich nicht von Angst und Spaltung treiben lassen, rufen die Redner. Gemeinsam wollen sie sich der Herausforderung stellen und für die Rettung des Klimas kämpfen. Ihr verbrennt unsere Zukunft, steht auf ihren Plakaten. Und Scott Morrison, wach auf und rieche die Feuer. In der vergangenen Woche war die Stadt von dicken Rauchwolken erstickt worden. Und auch für heute warnen die Behörden vor schlechter Luftqualität. Die Hauptstadt Canberra ist gerade stark betroffen. Rauch von einem nahen Waldbrand zieht in die Stadt. Nach wie vor kämpfen die Feuerwehren vor allem an der Ostküste mit weit über 100 Bränden. Immer wieder kommen neue dazu. Zeitweilig hatten sie Feuerfronten von insgesamt 6000 Kilometer Länge zu bekämpfen. Bisher sind 6 Menschen gestorben. Mehr als 600 Häuser sind verbrannt. Auch das der 18-jährigen Sharon Broderick und ihrer Familie. Es bricht dir das Herz, wenn du in diese Ruine zurückkehrst. Wenn ihr die Bilder seht, das vermittelt nur einen Teil. Aber da drin zu stehen, was einst dein Heim war, das ist schrecklich. So erzählt sie es einem Fernsehsender. Auch sie ist heute beim Klimastreik in Sydney mitmarschiert, um dem Premierminister klarzumachen, dass Handeln gefordert ist. Seine Gedanken und Gebete seien nicht genug. Er könne nicht einfach behaupten, der Klimawandel habe nichts mit den Waldbränden zu tun. Scott Morrison hatte in der vergangenen Woche genau das getan und hinzugefügt, Australien könne seine CO2-Emissionen sogar steigern, ohne die Situation zu verschlimmern. Weil wir nicht aufzuhalten sind, ist eine andere Welt möglich, skandieren die Demonstranten heute. Aber eine Welt ohne Waldbrände wird es wohl in nächster Zeit nicht sein. Das Büro für Meteorologie hat seine Vorhersage für den australischen Sommer veröffentlicht.
Leider werden die heißen und trockenen Zustände sich fortsetzen,
sagt Andrew Watkins.
Der ganze Sommer wird so sein, teilweise noch trockener als sonst. Besonders an der Ostküste wird es warm und trocken. Darum werden die Buschfeuerbedingungen leider weiter anhalten.
Es sei alles gegeben, um diesen Sommer ähnlich heiß werden zu lassen wie den vergangenen. Und der war im Schnitt 2 Grad heißer als zuvor. Der Meteorologe sagt Regenfälle und niedrigere Temperaturen erst für das neue Jahr voraus.
Im Herbst entspannt sich das Klima. Aber hoffentlich kommt der Regen nicht in Form von Gewittern, denn die Gewitter der vergangenen Tage haben noch mehr Waldbrände ausgelöst.
Klimaproteste auch in Australien. Der Beitrag von Lena Bodewein. Immerhin, auf das Ziel haben sich die Regierungschefs im Klimavertrag von Paris schon mal geeinigt. Die Erderwärmung soll auf deutlich unter 2 Grad begrenzt werden, am besten auf 1,5 Grad im Vergleich zum vorindustriellen Zeitalter. Doch um die Details, wie man da hinkommt, wird ab Montag auf der UN-Klimakonferenz in Madrid wieder kräftig gestritten. Vor Ort ist auch dann in diesem Jahr wieder unser Klimaexperte Georg Ehring. Herr Ehring, was glauben Sie denn, werden die Klimaproteste, von denen wir jetzt ja gerade eben auch wieder gehört haben, auf die Verhandlungen Einfluss haben?
Ja, das glaube ich schon. Die Stimmung hat sich im Bezug zum Klima in ganz kurzer Zeit gedreht. Vielleicht auch einfach deswegen, weil die Zeit dafür reif ist und die Fridays for Future das dann aufgegriffen haben. Die Fridays for Future gibt es ja nicht nur bei uns und in Schweden, sondern in ganz vielen Ländern, vor allem in Industrieländern. Und die haben den Erwartungsdruck gesteigert, dass bei den Klimaverhandlungen was bei rauskommt. Bisher hieß es ja häufig politisch von Politikerseite, Wählern sei nicht zu vermitteln, wenn Strompreise, Steuern, Spritpreise erhöht werden oder Arbeitsplätze in der Braunkohle verloren gehen. Man hatte letztes Jahr die Gelbwesten in Frankreich, die ja gegen höhere Spritpreise demonstriert haben. Und jetzt ist Fridays for Futures das Thema und das heißt, es ist nicht zu vermitteln, wenn beim Klimaschutz, bei dem Thema, was diese Generation auch interessiert, weil sie den Klimawandel selber ausbaden müssen, wenn da nichts bei rauskommen würde. Und das steigert den Erwartungsdruck, wie weit das tatsächlich zu Beschlüssen führt und zu konkreten Änderungen im Klimaschutz, das wird man natürlich sehen müssen.
Was sind diesmal die wichtigsten Themen?
Das wichtigste Thema ist die Ambition. Es gibt ja die Riesenlücke zwischen den 2 bzw. 1,5 Grad, die Sie angesprochen haben, und den 3,2 Grad, die wir schaffen würden, wenn alle Staaten ihre Klimaschutzziele umsetzen würden, also beispielsweise auch Brasilien und die USA. Das hat der Emissions Gap Report des UN-Umweltprogramms vor wenigen Tagen wieder deutlich gemacht. Und da ist Klimaschutz in ganz neuen Dimensionen erforderlich. Das weiß die Staatengemeinschaft auch. Es wird in Madrid aber vielleicht Ankündigungen geben, keine Beschlüsse, denn eine formelle Verhandlungsrunde zur Aufstockung der Ziele ist in Glasgow im nächsten Jahr beim Klimagipfel vorgesehen. Es gibt 2 weitere Themen. Das eine ist Schadensersatz für arme Entwicklungsländer und Inselstaaten, die durch den Klimawandel geschädigt werden. Da gibt es Bewegungen. Hier fürchten Industrieländer gewaltige Ansprüche nach dem Verursacherprinzip, aber es zeichnet sich möglicherweise ein Programm für kleine Inselstaaten ab, die ja vom Untergang bedroht sind. Da könnte es Ergebnisse geben. Und es gibt das Regelbuch für den Klimaschutz, sozusagen das Kleingedruckte des Pariser Vertrages. Da ist noch ein Punkt offen, nämlich der Handel mit CO2-Emissionsrechten, also die Frage, ob man seine Klimaschutzziele auch in anderen Ländern erreichen kann, indem man da Projekte finanziert. Und wenn es da zu einem Abschluss kommt, was wohl möglich ist, dann wäre der Rechtsrahmen für den Klimaschutz weltweit komplett.
Welche Rolle spielt Deutschland bei den Verhandlungen?
Bei Klimaverhandlungen spielt Deutschland keine eigenständige Rolle, denn es ist Teil der EU-Verhandlungsdelegation. Die Bundesregierung überlegt ja derzeit ihre Haltung dazu, ob die Klimaschutzziele der Europäischen Union erhöht werden sollen. Die neue EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen möchte das ja gerne und da ist die Bundesregierung sich noch nicht einig. Deutschland wird international relativ positiv beachtet, auch mit diesem Klimaschutzziel, was wir haben. Auch wenn das im Inland sehr stark kritisiert wird, gilt Deutschland immer noch ein Land, das die Energiewende anpackt. Und das kann auch einen positiven Einfluss haben, aber es muss langsam Ergebnisse liefern.
Mhm. Die Klimakonferenz musste ja wegen der anhaltenden gewaltsamen Proteste im eigentlichen Gastgeberland in Chile, musste verlegt werden und findet jetzt in Madrid statt. Was bedeutet das für die Verhandlungen?
Es ist, glaube ich, ein enorm positiver Einfluss, dass der Gipfel trotzdem stattfindet, trotz der kurzfristigen Absage. Normalerweise braucht man für die Vorbereitung eines UN-Klimagipfels mindestens ein Jahr. Letztes Jahr hat Chile den Gipfel bekommen und da hieß es, die Zeit wäre aber verdammt knapp und jetzt muss es Madrid innerhalb von 4 Wochen stemmen. Und das ist ein gewaltiger organisatorischer Kraftakt, der den Willen zeigt, auch im Klimaschutz weiterzukommen. Natürlich ist es auch eine Glückssache, dass in Madrid ein paar Messehallen frei gewesen sind, dass man das einigermaßen flott organisieren könnte. Es gibt auch einen negativen Aspekt. Nicht für alle Teilnehmer werden die Verlegung mitmachen können. Aus Lateinamerika vor allem die Zivilgesellschaft bleibt auf gewaltigen Kosten sitzen, die nach Santiago de Chile reisen wollten.
Also und die jetzt kleinen Umweltorganisationen dort.
Genau, kleinere Umweltorganisationen werden Schwierigkeiten haben, mitzumachen. Und das kann natürlich dafür sorgen, dass auch ein bisschen weniger Druck auf die Regierungsdelegationen ist, hier zu Ergebnissen zu kommen. Aber insgesamt ist das eine sehr positive Sache, dass der Gipfel verlegt werden konnte.
Dass er überhaupt stattfindet, ja. Unser Klimaexperte Georg Ehring dann ab Sonntag für uns auf der UN-Klimakonferenz in Madrid und hier regelmäßig im Programm im Deutschlandfunk. Danke für das Gespräch und gute Reise. Zum nächsten Thema. Die Rechtspopulisten von der AfD, die wollen die Energiewende eigentlich gerne kippen und halten den Klimaschutz insgesamt auch eher für überflüssig. Trotzdem arbeitet die Partei an einer eigenen Ökostrategie. Und mancher Biobauer ist gar überzeugter Neonazi. Um braune Tendenzen in der vermeintlich linksgrün versifften Umwelt- und Naturschützerszene ging es gestern Abend bei einer Veranstaltung des Naturschutzrings in Berlin. Wolf-Sören Treusch sprach am Rande der Veranstaltung mit Experten.
Natur und Umwelt sind zentrale Elemente des rechtsextremen Weltbildes. Naturschutz ist Heimatschutz, ist Volksschutz.
Lukas Nikolaisen von der Naturfreunde Jugend Deutschland findet deutliche Worte. Er arbeitet in der Fachstelle Radikalisierungsprävention und Engagement im Naturschutz und sieht die braunen Tendenzen in Natur- und Umweltschutzszene als Teil der Kulturrevolution, die die Rechten anstreben.
Das bedeutet eben, dass sie auch mehr in diesem vorpolitischen Raum wirken wollen, also in Verbänden, in Kirchen, in sowas. Und da ist natürlich der Natur- und Umweltschutz und die Verbände sehr attraktiv, weil die sehr viele Mitglieder haben, sind sehr breit aufgestellt, sind nicht nur in den Großstädten, sondern auch in den Regionen und Kommunen vertreten, also ein guter Angriffspunkt.
Viele Anhänger des Rechtspopulismus verstehen sich aber auch tatsächlich selbst als Umwelt- und Naturschützer. Sie züchten beispielsweise alte, vom Aussterben bedrohte Nutztierrassen, schlagen einen Bogen vom Naturschutz zum Heimatschutz, engagieren sich bei der Freiwilligen Feuerwehr und im Gemeinderat. Völkische Landnahme nennt das Buchautor und Rechtsextremismus-Experte Andreas Speit.
Wir haben feststellen müssen, dass in der Lüneburger Heide, also in Westdeutschland, schon sehr lange völkische Siedlerfamilien aktiv sind, die aber erst in den letzten Jahren mehr und mehr, auch wahrscheinlich wegen den Wahlerfolgen der AfD, die sich jetzt auch trauen, mehr in die Gemeinden hineinzugehen, mehr in die Vereine hineinwirken wollen. Dann haben wir aber beispielsweise auch so Projekte im Raum Güstrow, wo Menschen sich aus der Logik der Atamanen, das ist eine völkische Bewegung der 20er Jahre gewesen, die wieder versuchen, diesen Gedanken dort neu auszuleben. Da haben wir übrigens erfahren bei den Recherchen, dass immer wieder die Anwohner und Nachbarn dachten, die sehen so aus wie Ökos, das sind bestimmt Linke, und waren dann ganz überrascht, dass die dann rechtes Gedankengut gehabt haben.
Doch auch Nazis, so die gar nicht neue Erkenntnis, schützen Natur und Umwelt. Sie siedeln sich an im ländlichen Raum, oft kinderreiche Familien, gern in Gegenden in Ostdeutschland, die ausbluten und in denen deshalb viele Immobilien leer stehen und preiswert zu haben sind. Sie betreiben kleine Handwerksbetriebe und Manufakturen und produzieren Bioware. Und das nicht als reine Ökofassade.
Ich glaube, dass wir alle so ein bisschen einem Trugschluss unterliegen, als wenn die Rechten jetzt gerade auf Bio machen würden, auf Nachhaltigkeit. In Wirklichkeit ist es ein ureigenes Thema der gesamten Rechten, schon in der völkischen Bewegung um 1870 finden wir Personen, die sich für Tierschutz, Naturschutz, Lebensschutz und für Volksschutz einsetzen. Und genau an diesem Vierklang erkennt man meistens auch rechtsextrem ökologisch bewegte Menschen.
Was tun, lautet nun die Frage. Wie kann die Zivilgesellschaft die völkische Landnahme verhindern und die Heimat eben nicht den Rechtsextremen überlassen? Buchautor Andreas Speit ist vorsichtig optimistisch. Er erkennt in einzelnen Gemeinden Widerstandspotenzial.
Damit ist gemeint, dass beispielsweise Menschen sich dagegen auch wehren in den Regionen, dass dann auf einmal rechte Personen versuchen, in den pädagogischen Plan der Kindergärten einzugreifen, dass sie versuchen, im Gemeindeleben tatsächlich auch politische Mandate zu erlangen. Da merkt man eben, offensichtlich fühlen sie sich durch die Wahlerfolge der AfD ermutigt und gleichzeitig wächst aber auch dann der Widerstand gegen sie, was erfreulich ist.
Auch der Boykott von Waren kann ein Weg sein, findet er. Vor kurzem nahmen Bio-Supermärkte Produkte der Marke Spreewälder Hirsemühle aus dem Sortiment. Begründung: Der Betreiber leugne den menschengemachten Klimawandel und sei zudem AfD-Mitglied. Lukas Nikolaisen setzt auf Bildung gegen rechts. Seit 2018 gibt es die Fachstelle Radikalisierungsprävention und Engagement im Naturschutz bei der Naturfreunde Jugend Deutschland. Ihr Hauptanliegen ist es, aufzuklären.
Weil tatsächlich ist es ja nach wie vor so, dass wenn man Natur- und Umweltschutz sagt, die Assoziationskette ist 68er, Studentenbewegung, Anti-AKW, Links-Alternativ und dass dann nicht so sehr das Wort Rechtsextremismus auftaucht. Und das heißt, in unserer Arbeit geht es erstmal ganz banal darum zu sagen, Leute, nur weil jemand die gleichen Forderungen hat wie ihr, heißt es nicht, dass ihr politisch unbedingt auf der gleichen Seite steht. Also schaut euch die Motive an, guckt, was die Beweggründe sind und guckt, ob die Beweggründe auch die gleichen sind wie eure. Und dann überlegt euch auch Strategien, wie ihr Leute irgendwie ausschließen könnt, wenn ihr die nicht in euren Reihen haben wollt.
Abgrenzung nach rechts außen, das kann also auch bedeuten, so Lukas Nikolaisen, dass Toleranz kein Weg ist.
Ja, tatsächlich ist das manchmal so, ja.
Braune Tendenzen in der Ökoszene, Wolf-Sören Treusch.
Deutschlandfunk, Verbrauchertipp.
Im Supermarkt, da merkt man die Jahreszeiten kaum. Fast das ganze Jahr über gibt es Erdbeeren, Gurken, Zucchini oder Tomaten. Obst und Gemüse, das es bei uns eigentlich nur im Sommer gibt. Allerdings hat es dann im Winter halt meist lange Transportwege hinter sich. Wer sich in dieser Jahreszeit vitaminreich ernähren möchte, der kann aber auch getrost auf heimisches Wintergemüse umsteigen. Der Verbrauchertipp von Hilde Braun.
Wirsing, ganz toll. Spitzkohl ist es im Wintergemüse. Mangold, ganz lecker. Rosenkohl.
Wochenmarkt in Bergisch Gladbach. An den Ständen fällt vor allem eines ins Auge, die bunten Farben des Wintergemüses. In der Kälte gereift und aktuell in der heimischen Saison.
Die brauchen einfach die Temperatur, die Jahreszeit, den Boden und die gibt es nur im Winter. Deswegen, auf Rosenkohl wartet man immer lange. Da braucht den ersten Frost, genau wie Feldsalat. Auch der braucht Frost. Grünkohl auch.
Sagt Franziska Dederichs von Naturkost Morgenrot. Das Wintergemüse hat vor allem eines, viele Vitamine. Gerade die Kohlsorten können es locker mit Zitrusfrüchten auf sich nehmen, erklärt Monika Vogelpohl, Ernährungsexpertin der Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen.
Alle Wintergemüse enthalten ganz verschiedene Vitamine und Mineralstoffe, aber auch Ballaststoffe. Beispielsweise der Feldsalat zeichnet sich zum Beispiel durch einen sehr hohen Eisengehalt aus. Oder der Grünkohl hat einen sehr hohen Kalziumgehalt. Kohlsorten enthalten fast doppelt so viel Vitamin C wie Orangen oder Paprika.
Auch Kartoffeln sind gute Vitamin C-Quellen. Wirsing enthält beispielsweise viel Vitamin E, Süßkartoffeln und Grünkohl Vitamin A. Folsäure und B-Vitamine sind außerdem im Feldsalat, Magnesium, Calcium und Eisen im Kohl. Täglich 5 Portionen Obst oder Gemüse empfiehlt die Verbraucherschützerin auch in der kalten Jahreszeit.
Mal gegart als warme Mahlzeit ist ja auch im Winter sehr, sehr angenehm, aber auch in roher Form oder als Salat. Wenn Gemüse gegart wird, verliert es ja einen Teil der Vitamine zum Beispiel, Mineralstoffe nicht, aber die Vitamine. Und wenn wir dieses Gemüse in roher Form essen, erhalten wir natürlich auch mehr Vitamine. Also deshalb abwechslungsreich zubereiten.
Das Gemüse enthält auch sogenannte sekundäre Pflanzenstoffe, die ihm die Farbe geben und es vor möglichen Schädlingen schützt. Sie sollen außerdem gesundheitsfördernd sein.
Sekundäre Pflanzenstoffe gelten als besonders gesundheitsfördernd. Also sie können möglicherweise vor verschiedenen Krebserkrankungen schützen und haben auch eine entzündungshemmende Wirkung.
Praktisch beim Wintergemüse, vieles kann man länger aufheben, aber
wichtig ist es vielleicht, dass wir keinen so großen Vorrat anlegen, weil die meisten Wohnungen zu warm sind. Feldsalat wird gut gelagert im Kühlschrank und zwar im Gemüsefach, aber beispielsweise die Kohlsorten, die lassen sich prima draußen lagern, beispielsweise auf der Terrasse oder auf dem Balkon.
Feldsalat ist robust und gedeiht an sonniger oder halbschattiger Stelle problemlos, auch wenn er erst im Oktober gesät wurde. So hat man dem Winter über frischen Salat. So manches Gemüse kann bis weit in den Winter hinein im Beet wachsen. Chinakohl beispielsweise verträgt leichten Frost. Grünkohl, Radicchio oder Rosenkohl etwas mehr. Ganz winterhart sind Pastinaken oder einige Möhrensorten. Kürbis, rote Beete und Stangensellerie sollte man aber noch vor dem Frost ernten. Zu viel Gemüse kann man fast nicht essen, auch Kinder nicht, so die Ernährungsexpertin.
Die Kinder haben ja auch andere Portionen als beispielsweise die Erwachsenen. Also von daher ist auch ein zu viel an diesen Nährstoffen nicht möglich. Beschreibt auch die Literatur nicht, dass durch Lebensmittel, dass man da überdosieren kann.
Vitamine für die kalte Jahreszeit, das war der Verbrauchertipp von Hilde Braun und den können Sie nachhören in unserer DLF-Audiothek-App für Smartphones und Tabletcomputer und in unserer Mediathek unter www.deutschlandfunk.de. Nach den Nachrichten meldet sich hier gleich mein Kollege Jörg Münchenberg mit den Informationen am Mittag. Thema bei ihm unter anderem nochmal das Klimapaket der Bundesregierung, das vom Bundesrat teilweise gestoppt wurde, und der AfD-Parteitag in Braunschweig. Mein Name ist Stefan Römermann, ich sage danke fürs Zuhören und tschüss.